guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Dorfkino-Podcast mit den heutigen Themen. In guten wie in schweren Tagen kommt der weiße Hai mit den Unglaublichen, schaut den Warcraft-Film und hat die ganze Zeit die Eyes Wide Shut. Deswegen rufen wir Captain America. Und der holt dann den Jungen im gestreiften Pyjama. Der wohnt nämlich in der 10th Cloverfield Lane.
Und dann schauen wir alle zusammen Kung Fu Panda 2.
Genau, und das alles war bloß das Experiment.
Und da sind wir wieder live aus unserer Heimsauna, berichten wir euch heute über Trailer, was wir gesehen haben und unsere letzte Kategorie, Much Wow, Such Crap. Ich bin Felix und neben mir sitzt der liebe Tim. Fangen wir an mit den Trailern.
Beginnen wir nun mit Sky Sharks. Nein, das ist nicht ein Sharknado-Sequel, was in den Lüften sich abspielt, sondern ein deutscher Film mit Oliver Kalkofe, der einen Typen spielt, der voll auf Drogen ist und plötzlich etwas erfunden hat, was im Luft fliegt und Leute tötet und ein Hai ist.
So, jetzt nochmal in richtig und schön.
Also Sky Sharks ist eine deutsche Produktion, es ist ein Film, wo Cyborg-Haie rumfliegen und Flugzeuge
zerfallen. Genau, die von den Nazis kreiert wurden damals und die jetzt halt heute wiederkommen.
Genau, die kamen 57 Jahre später wieder und machen alles kaputt.
Genau. So. Und das war ein Kurzfilm, der auf der Genre Nale gezeigt wurde, ein Festival für deutsche Genrefilme. Und der wird jetzt eben als kompletter Film umgesetzt und ja, wird, glaube ich, sehr, sehr schöner Trash. Also mir hat der Trailer gefallen, ist halt Trash und ich stehe drauf.
Ja, okay. Nächster Film, ein Film, der seit Jahren auf der Wunschliste vieler Gamer saß. Ein Film, der seit Jahren heftigst diskutiert ist, ob er nun gut wird oder nicht. Und der schon mal mit dem ersten Trailer super in die Scheiße gegriffen hat.
Oh, das weißt du, was gerade so gut daran ist, wie du es anmoderiert hast. Niemand weiß, ob du gerade über Warcraft oder diesen Film hier redest. Okay, jetzt habe ich es gesagt, du redest
über den Bioshock-Film. Nein. Okay, es geht um Assassin's Creed.
So, ja.
Habt ihr bestimmt gesehen, den Trailer. Ganz ehrlich.
Wenn nicht, haben wir die auch alle bei uns auf der Seite verlinkt. Einfach auf dorfkino-podcast.de gehen.
In der Tat.
Ja. So, jetzt darfst du nochmal.
Das Problem war beim ersten Trailer, oder bei den folgenden Trailern auch, dass sie eine Musik drunter gesetzt haben, die zu Assassin's Creed weder passt, noch zu irgendwas anderem. Die ist einfach unpassend in jeglicher Form.
Ja.
Passt einfach nicht, ist doof. So. Keiner mag's, deswegen hat ein, ich glaube, war sogar ein Deutscher, hat die Musik rausgeschnitten und hat eine andere Musik drunter gesetzt.
Also ich habe
es komisch, aber auf jeden Fall ist es eine neue Vertonung und es klingt super. Und ab da ist auch der Trailer richtig geil. Ich habe ehrlich gesagt nicht, also es wird nichts von Ezio Auditore gesagt, es wird nichts von...
Es geht halt um das Prinzip von Assassin's Creed, was dahinter steckt.
Genau, aber Abstergo, genau, und Abstergo haben sie auch ganz gut hinbekommen und die Welten sind einfach super. Also es sieht schon gut aus, aber wir müssen mal gucken. Es sieht
sehr wertig aus, ja.
Genau, und wir müssen aber halt mal gucken, was das storytechnisch, Alter, viel zu warm zum Reden. Wir müssen halt gucken, was da storytechnisch noch zu machen ist.
Ja, schauspielertechnisch haben wir hier Michael Fassbender, was schon mal sehr vielversprechend ist.
Und Marion Cotillard,
wie heißt die? Genau, ja. Das war richtig ausgesprochen. Schön. Während du über den nächsten Film redest, schaue ich mal nach, wo die sonst noch so mitgespielt hat.
Genau, den hat Felix gerade eben erwähnt. War Dogs, also Kriegshunde, vom Macher von Hangover.
Ah, sie war unter anderem die Miranda in The Dark Knight Rises. Und bei Inception hat sie mitgespielt. Also The Dark Knight Rises, Bane hat doch da diese eine Freundin, muss man so zu sagen, das ist sie.
Das Kind, was zum ersten Mal aus dem Gefängnis entfliehen konnte. Genau. Ein Film mit Miles Teller und Jonah Hill. Also jetzt nicht hier Batman The Dark Knight Rises, sondern War Dogs. Es geht um Typen, die im Prinzip einen $500 Millionen-Deal mit dem
Pentagon
gemacht haben und im Prinzip als Waffenschmuggler nach Afghanistan fungieren. Und somit, um sozusagen nicht als Feiglinge zu gelten, weil sie haben nie einen Fuß aufs Schlachtfeld gesetzt, sondern sind halt einfach nur im Prinzip die Geldscheffler im Hintergrund, haben sie beschlossen, okay, sie schmuggeln mal selbsthändisch Waffen nach Afghanistan durch das Dreieck des Todes, was halt wie Bermuda-Dreieck, nur halt mit Terroristen.
Ja, wie man es halt so kennt, nicht?
Ja, und das tun sie dann. Darum geht's.
So. Ja, und das
mehr wird dann nicht erklärt.
Sehr auf lustig gemacht, ist vom Macher von Hangover.
Mhm, aber sieht ganz cool aus. Sieht ein bisschen aus wie Hangover 3 mit anderen
Tonnen. So ein bisschen, ja. Man hat aber Bradley Cooper mal ganz kurz gesehen.
Ja, ich sag doch Hangover 3.
Nee, nicht schlecht, nicht schlecht.
Der nächste Film ist Schneiden.
Ja.
Okay. Snowden, kennt ihr ja.
Und das ist jetzt aber nicht die Doku, die so erfolgreich war, sondern...
Eine Art Actionfilm.
Genau.
Joseph Gordon-Levitt und Nicolas Cage. Und es ist sozusagen der Blick auf seine inneren Vorgänge, um das, was die kritischen Momente noch in den USA ausgemacht hat und die Probleme, die sozusagen ihn damit beschäftigt haben und die Probleme, die ihn dazu verleitet haben, das zu tun, was er getan hat.
Und, ja. Sieht einigermaßen actionlastig aus. Ich bin mal gespannt, wie sie das storytechnisch umsetzen. Ja.
Aber ist optisch sehr schön. Also tolle Farben auch. Sieht auch gut aus einfach.
Ja, sieht gut aus. Cool. Ist von Oliver Stone und kommt am 22. September 2016 in die deutschen Kinos.
Der nächste Film hat auch so ein bisschen Touch von diesem Cyberspace, Internet und allem, was bei uns Neuland ist. Der Film Nerve mit Dave Franco und Emma Roberts. Da geht es darum, es ist ein Spiel aufgetaucht, was aus drei Parteien besteht. Den Watchern, also erstmal zwei großen Parteien, den Watchern und den
Playern.
Genau, Player. Und die Watcher geben im Prinzip Geld dafür aus, dass die Player was machen. Also zum Beispiel, keine Ahnung, zieh dir dieses Kleid an, davon kriegst du $200 von uns.
So. Genau, und das wird halt alles
Das muss gefilmt werden und es mit Zeitstempel, also wenn sie es von einer bestimmten Zeit machen, bekommen sie Geld und wenn sie aussteigen, verlieren sie das ganze Geld wieder. Und man kann das Spiel irgendwie gewinnen und über eine Mutprobe rutscht halt Emma Roberts, beziehungsweise ihr Charakter halt da rein und stößt auf allerlei Probleme. Unter anderem das Problem, dass als sie versucht auszusteigen, dass einiges kaputt geht.
Ja. Der wird gegen Ende hin sehr düster, der Trailer. Davor ist es auch alles so heavy, oh, wir verdienen gerade ziemlich viel Geld und es ist eigentlich gar nicht alles so schlimm.
Hat ein bisschen an The Purge erinnert, fand ich
am Ende. Ja, fand ich auch.
Also Leute, die einen verfolgen, man weiß nicht, wer sie sind, sie wissen, wer man selbst ist und sie wollen einem Böses, wenn man nicht tut, was sie wollen.
Ja, ich finde, der sieht recht interessant aus vom Konzept her, kann schnell Logiklücken aufweisen und kann auch ziemlich ins Absurde und generisch abdriften dann im Endeffekt.
Ja, es hat sich angefühlt, als würde irgendwas fehlen, also er ist noch nicht ganz
auf. Vielleicht kommt ja noch ein besserer Trailer, vielleicht ist der Film an sich auch einfach besser. Das werden wir frühestens am 8. September 2016 sehen.
Wenn nicht sogar später. spätestens, wenn nicht sogar später.
Genau.
Nächster Film ist eine Parodie des Filmes John Wick. Wenn wir beide nicht gesehen haben.
Aber um es mal ganz kurz zusammenzufassen, also in John Wick geht es eben um John Wick, gespielt von Keanu Reeves. Und der geht auf einen Rachefeldzug, weil sein Hund ermordet wurde. Also ist jetzt nicht so die allergrößte Motivation, bringt aber über 100 Leute damit um.
Genau, und im Film Keanu, also wie Keanu Reeves, nur ohne Reeves, gehen zwei Schwarze auf die Barrikaden, weil sie...
Ja,
Katze, nicht also ganz mehr oder weniger, nicht auf die Barrikaden, aber sie... Ja.
Ist auch so ein Rachefeldzug, weil sie ihre Katze verlieren, nämlich, die Keanu heißt.
Genau.
Und das sind aber nicht nur irgendwelche Schwarzen, sondern das sind Key und Peele. Das ist ein Comedy-Duo, das in den USA zurzeit sehr erfolgreich ist.
Key und Peele.
Wir haben gerade da den deutschen Trailer dazu angeschaut und der ist so, naja, im Englischen funktionieren die Witze besser, da auch ein paar Wortwitze dabei sind. Aber ich würde sagen, so viel mehr müssen wir dazu jetzt auch gar nicht mehr sagen.
Nö.
Kommen wir lieber zu unserer nächsten Kategorie, was wir gesehen haben.
Was hast du gesehen? Du hast viel mehr gesehen als ich.
Ja, ich war jetzt mal wieder in Filmlaune. Ich habe gar nicht so viele Serien gesehen, aber bin ich eigentlich sonst ein Serientyp. Ich habe mal ein paar Filme gesehen. Und zwar schon ein bisschen länger her mittlerweile, war kurz nach dem letzten Podcast, habe ich gesehen Captain America Civil War. So, jetzt muss ich mich natürlich nochmal zurückerinnern, was denn da so war. Es geht natürlich um den Konflikt zwischen Captain America und Iron Man, die beide jeweils ihre Freunde hinter sich scharren, um dann irgendwann während des Filmes gegeneinander anzutreten.
Scharren oder Scharen?
Scharen.
Ich dachte gerade an so zwei Hunde, die so Dreck aus dem Loch
buddeln. Ja, das war nicht ganz richtig von mir ausgedrückt.
Nee, das ist keine Kritik, ich fand es nur lustig. Haha.
Ja, wow. Jedenfalls.
Comedy here at its finest.
Ja, der Film ist sehr vollgepackt mit Inhalt, denkt man jetzt erstmal. Also erstmal muss man hier auf beiden Seiten die Charaktere einführen, man muss die Story klar machen und es kommen auch wirklich viele Charaktere vor. Also später der große Fight ist auch schon ziemlich geil. Also Bucky steht wieder sehr viel im Vordergrund. Dann haben wir Ant-Man, der später vorkommt. Ein neuer Spider-Man, der im Trailer echt scheiße aussah, aber im Film wirklich cool ist. Ich hab Bock auf den neuen Spider-Man-Film, weil, ey... Selten war Spider-Man so gut getroffen wie in dem Film, als er hier auftritt. Ist sehr cool gemacht. Man versteht beide Seiten so ein bisschen. Also man entscheidet sich eigentlich im Film vielleicht mal zwischenzeitlich immer für eine, aber sonst sind beide Seiten nachvollziehbar. Dass dann daraus so ein großer Kampf entsteht, ist vielleicht ein bisschen too much, aber hey, sind ja auch alle Superhelden, da kann das mal eskalieren.
Wie nennt Captain America die Liste an Sachen, die er schon immer mal machen will?
Weiß ich nicht.
Eine Bucket-List.
Okay. War gar nicht so scheiße. jedenfalls haben wir hier super Action-Sequenzen, die sind einfach genial.
So gut wie in Captain America 2?
Besser. Weil ab Captain America 2 sind die Action-Sequenzen einfach gut. Das kann man mal so sagen und das stimmt auch. Und das ist jetzt Gesetz.
Weil kann man mal so sagen und stimmt.
Ja. Also der überrascht. Der ist überraschend gut. Allerdings halt immer noch ab 12 freigegeben. So viel sieht man da nicht. Ich muss sagen, das ist ein Film, der unterhält einen super die 2,5 Stunden lang. Hat gegen Ende in vielleicht 1-2 Längen maximal. Aber der Bösewicht ist mal ein sehr angenehmer Bösewicht. Weil es nicht so ist, ja, ich will die Welt zerstören, muhaha. Sondern das ist, also minimaler Spoiler, der spielt halt beide Seiten gegeneinander aus, was recht schlau ist.
Ja, wie heißt der? Wer ist
das? Gespielt von Daniel Brühl. Sehr, sehr gut gespielt. Okay. Daniel Brühl, unter anderem bekannt aus Rush, diesem Formel 1 Film, aber ist ein österreichischer Schauspieler, der sehr...
War der nicht auch in Reservoir Dogs? Nee, Quatsch. Wie heißt denn der Film? Inglorious Bastards.
Ich glaube, da hat er schon mitgespielt. Ich bin mir nicht ganz sicher.
In dieser Schießerei-Szene, ich weiß gar nicht, wie der heißt.
Kann gut sein. Ich weiß jedenfalls, gar nicht, wie der heißt, was ganz gut ist, was? Vision, der ja wirklich echt scheiße war in Avengers 2, bekommt hier Charakter, der darf sprechen. Man versteht so ein bisschen, was er drauf hat und was nicht so. Dann Black Widow nimmt wieder eine große Rolle ein. Und ja, man muss jetzt mal sagen, was mich so ein bisschen an dem ganzen Ding stört. Also eigentlich ist es ein super Film. Der ist unterhaltend, der ist für einen Superheldenfilm einer der besten, würde ich sagen. Weil die Witze funktionieren diesmal und nicht wie in Avengers 2. Was mich so ein bisschen stört, es ist halt irgendwie dann doch recht konsequenzlos. Also es ist so der krasseste Kampf zwischen denen. Es gibt heftige Action-Sequenzen zwischen Captain America und Iron Man. Und dann boxen sie sich die ganze Zeit und es ist ultra krass. Aber sterben, Achtung Spoiler, tut nie jemand. Und das ist halt irgendwie, ja, das hätte jetzt, also der ganze Film hätte auch nicht stattfinden müssen. Und es wäre halt alles immer noch okay. So, man hätte dann jetzt kein Spider-Man, aber sonst wäre alles wie vorher. Im Großen und Ganzen. Und das ist halt so die kleine Schwäche des Films. Naja, dann kommen wir mal von diesem sehr actionreichen, aufmunternden Film zu einem Film, der jetzt nicht ganz so actionreich und wahrscheinlich auch nicht ganz so aufmunternd ist. Es geht nämlich um der Junge im gestreiften Pyjama. Ihr hört jetzt wahrscheinlich gerade diese sehr tollen Tastaturgeräusche. Das liegt nämlich daran, dass ich gerade...
Der Film klingt super langweilig.
Ja, der Titel ist nicht so gut gewählt, würde ich sagen. Der Film ist von 2008. Und
es klingt ein bisschen wie, als würdest du einen Film machen, so, keine Ahnung, der Junge, der schon mal Suppe gegessen hatte.
Ja,
oder so ein der Mann, der schon mal auf dem Bett lag. Oder die Frau, die atmete.
Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein deutscher Film ist, weil ich weiß, dass auf jeden Fall ein Deutscher mitspielt, muss ein deutscher Film sein. Nein, ich glaube es nicht. Und der Deutsche, der mitspielt, ist recht bekannt. Jedenfalls geht es darum, spielt während dem Zweiten Weltkrieg und es geht um Bruno, das ist so ein kleiner Junge und sein Dad...
Ja, klar, dass er Bruno heißt.
Ja, und sein Dad ist halt, der ist Deutscher und der ist auch sehr engagiert deutsch. Der unterstützt das Ganze nämlich, ist bei der SS und jetzt ziehen sie halt weg, ziehen woanders hin und zwar ziehen sie in die Nähe von Auschwitz. Und das ist nicht so bekannt, beziehungsweise das hat der Dad jetzt nicht so verlauten lassen. Er macht das aber und da ist dann ganz viel Militär und der muss dann ganz viel organisieren. Und ja, der Junge hat noch eine Schwester und eine Mutter, wie es dann doch so oft ist. Und jedenfalls, eines Tages, er schaut aus seinem Fenster raus und da ist halt...
Arme.
Dieses Haus steht wirklich im Nichts. Und er schaut aus seinem Fenster raus und er sieht halt ganz viele Leute in gestreiften Anzügen und denkt sich halt, fragt so seine Eltern... weil ihm halt ultra langweilig ist. Ja, kann ich zu den Leuten da auf dem Bauernhof in einem gestreiften Anzug mit den Spielen? Und dann so, ja, nee, nicht so cool, weil das ist halt das KZ in Auschwitz. Und das kann der Dad denen natürlich nicht so sagen und die Mom wusste das nicht, die Mom wurde so ein bisschen sauer auf den Dad und so weiter. Und jedenfalls der Junge schafft es, dass er eines Tages dann doch mal dahin rennt und findet dann einen kleinen jüdischen Jungen und die unterhalten sich dann sozusagen, er sitzt vorm Zaun, der andere dahinter. Und das Ganze wird dann auch recht tragisch. So, jetzt noch mein Kritikpunkt, den ich leider nur mit Spoiler sagen kann. Also für alle, die es sonst nur interessiert, wen das Thema interessiert, kann man sich anschauen, den Film, zieht sich ein bisschen, ist am Ende, das Ende gefällt mir persönlich nicht so. Ja, geht die ganze Thematik doch recht interessant an.
Der aber Junge befreit Auschwitz. Auschwitz.
Ist okay, so jetzt mal.
So heißt der Junge im gestreiften Pyjama. Der heißt Auschwitz.
Nein, der ist Schmuel. Ein jüdischer Name. So, jedenfalls
Schmuel?
Ist, ja, Schmuel. Das ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
Bist du schwul? Nein, ich heiße Schmuel.
Jedenfalls mal aufs Ende zu sprechen kommen. So, Spoiler. Es passiert nämlich, dass Schmuel Bruno dazu da redet, ihm zu helfen, seinen Vater zu finden, weil sein Vater ist weg. Und es wird so suggeriert, ja, der wurde halt gerade vergast. Und Bruno denkt sich halt, weil die Familie dann wieder wegzieht, beziehungsweise er will mit seiner Mutter und der Schwester dann weg, weil die Mutter halt das halt alles nicht so geil findet. Jedenfalls sagt nicht am letzten Tag, ja, ich gehe ihm noch kurz helfen und geht dahin. Und die Eltern wissen von all dem nichts, dass er da dauernd diesen Jungen trifft. Der Junge hat ihm dann so einen geschreiften Pyjama besorgt und geht dann da eben mit rein ins KZ. Und jedenfalls suchen sie dann den Vater und geraten dann in eine Gruppe Männer rein, die eben vergast werden soll. Und dann werden sie da auch da reingeführt, die beiden kleinen Jungen auch. Und dann bekommt es die Familie mit, weil der jetzt halt auch verschwunden ist. Und sie beginnen alle ja sehr dramatisch zu rennen und dahin zu rennen und wollen jetzt eben den Jungen retten. Und ja, er wird eben mit vergast mit den anderen Juden. So, und jetzt ist es alles sehr dramatisch und so weiter und der Dad heult und so weiter. Aber es wirkt so, als wäre es nur dramatisch, weil ja jetzt der Junge gestorben ist, der nicht Jude ist. Es wirkt nicht so, als wäre es dramatisch, dass ganz viele Juden ermordet wurden, sondern dass es dramatisch ist, weil jetzt dieser eine deutsche Junge gestorben ist. Und das ist natürlich so ein bisschen die falsche Message, die aber leider so ein bisschen rüberkommt. Davon war ich etwas enttäuscht. Sonst kann man sich den anschauen, aber es ist auf keinen Fall ein Film, nachdem man jetzt irgendwie Bock hat, erstmal ein bisschen Party zu machen.
Pyjama Party!
So, dann komme ich zum nächsten Film, der vielleicht sogar
noch bei euch... Ich habe den gestreiften Pyjama mitgebracht. Mama.
Der vielleicht sogar noch bei euch in den Kinos läuft. Kann sein, wahrscheinlich nicht mehr. Es geht um 10 Cloverfield Lane. Das ist das Prequel zum Film Cloverfield von J.J. Abrams. Cloverfield, der hier jetzt nicht mehr. Und ja, worum geht es? Es geht darum, dass eine Frau, die fährt aus Boston weg und sie hat dann einen Autounfall und wacht auf, nämlich unter der Erde, in einem Bunker. Und ja, dieser Bunker gehört ein Mann, gespielt von John Goodman, der unglaublich gut spielt. Und ja, da ist noch ein anderer Mann drin und er erzählt ihr halt, ja, draußen, du kannst nicht raus, weil, also ich habe hier alles eingerichtet und es war auch voll der krasse Bunker, die können Fernsehen schauen, Spiele spielen und so weiter, alles. Aber du kannst nicht raus, weil draußen ist die komplette Luft verseucht und wenn man rausgeht, stirbt man. Und sie hat halt davon nichts mitbekommen und ist natürlich extrem skeptisch, weil sie einfach eingesperrt ist in einem Bunker und der Typ sagt, du darfst nicht raus, draußen ist die Luft verbessert. Ich so, ja. Aber was John Goodman unglaublich gut spielt, ist dieses, ich bin dein Freund, draußen ist wirklich alles verpestet und so ein bisschen auch, und der lässt den Zuschauer nicht im Klaren, ist jetzt draußen alles verpestet oder nicht? So, es ist alles, nein, ist es nicht, oder? Doch, na. Und das macht der Film so unglaublich gut und das war mal wieder ein richtig, richtig schön spannender Film, wo du im Kino sitzt und einfach nur angespannt dich in deinem Kinositz festkrallst, weil du nicht weißt, was jetzt los ist. Und das macht der Film wirklich super. Tolle schauspielerische Leistung von allen durch die Bank weg. Und jetzt, es gibt eine Sache, die wahrscheinlich ein paar Leute stören wird und das ist das Ende. Sagen wir mal, bis zu den letzten 10 Minuten ist es ein super Thriller. Danach nimmt er Bezug auf den ersten Film. Und wenn man das nicht weiß, dann wirkt das alles etwas absurd und an den Haaren herbeigezogen. Wenn man das allerdings weiß, dann geht das in Ordnung. Ich würde sagen, ohne die letzten 10 Minuten wäre es einfach ein sehr, sehr guter Thriller. Es gehört aber halt mit dazu und so ist es ein guter Thriller und finde ich auch ein guter Film. Ich habe aber auch Leute im Kino dann wirklich, die gesagt haben, was für ein Scheißfilm aufgrund des Endes. Also das ist dann schon, es spaltet die Meinung. Aber mich hat es jetzt nicht so krass gestört, als würde ich den Film dann nicht mehr mögen, weil der Film an sich ist wirklich, wirklich ein sehr guter Thriller einfach.
So, man muss auch mal sagen, das ist eins der wenigen Filmposter, die mal wieder gut sind. Die halt nicht
schönes Poster, ja.
Diese normalen Schriftarten benutzen, dann irgendjemand, der ganz dramatisch guckt, so, oh, im Hintergrund ist eine Explosion und eine Frau guckt irgendwie komisch und jemand hat eine Waffe und irgendwie ein Auto fährt mit durchs Bild und irgendwie ist ganz viel schwarz.
Ja.
Oder irgendjemand, der einfach nur den Betrachter anstarrt, sondern es ist einfach mal wieder ein schönes...
Schönes Cover.
Ja, genau. Es wirkt so ein bisschen wie aus den, weiß nicht, 80ern, so die Horrorfilme aus den 80ern.
So ein bisschen.
Genau. Und den Aspekt des im gespannt im Stuhl festgekrallt Seins hatte ich nicht.
Beim nächsten Film, über den du jetzt mal reden
genau, musst. Und den, ich hab...
Der ist auch brandaktuell.
Genau, du hast mir gesagt, du wolltest ihn mal gucken. Du wolltest mal wissen.
Ich fand, der Trailer sah gut aus.
Genau, den hatten wir letztes Mal, glaube ich. Und zwar von The Witch. Ein Film, der in der Kolonialzeit Amerikas spielt.
Mhm.
Und es geht um eine hochreligiöse Familie, die aus London, aus der Armut nach Amerika geht, um dort eine Farm aufzubauen. Und dadurch, dass der Vater irgendwie nicht ganz die religiösen Ansichten des Dorfes vertritt, wird er verbannt und muss halt seine eigene Farm irgendwo aufbauen. So. Und das Problem ist, irgendwie verfault die Ernte und sie sind halt, sagen wir mal, finanziell und materiell ziemlich im Argen. Und die Familie hat 4 Kinder. Eine alte Tochter, die ist, keine Ahnung, 16, 17, ein Sohn, der ist vielleicht 12, 13, 14 so und dann noch 2 Zwillinge und die spielen immer mit einem Bock, der heißt der Schwarze Peter. Und das ist so ein schwarzer Bock und der guckt immer ganz komisch und macht auch irgendwie immer Rabatz. Der Sohn ist so sozusagen der neue Familienvater, es wird klar, der wird sozusagen das Familienoberhaupt. Genau, wer will halt alles erben so. Und die Mutter ist immer so halb wahnsinnig. Entweder liebt sie die Kinder extrem oder sie hasst sie alle. Okay. Und alles in allem ist die älteste Tochter eigentlich, kriegt alles ab von allen. Und irgendwann gibt's, wie man auch schon im Film gesehen hat, wird der eine Sohn, genau, sie hat noch ein kleines Kind und das wird, als die alte Tochter mit ihm irgendwie auf dem Feld spielt, ist plötzlich weg. Dieses Guckuck-Spiel, was man auch aus Ice Age kennt, so, wo ist das Baby? Da ist das Baby!
Mhm.
Und als sie wieder hinguckt, ist dieses Baby weg, was 2 Sekunden noch vorher da war. So, und irgendwie im Wald raschelt's. Und der Junge begibt sich auf die Suche. Und jetzt, Achtung, jetzt kommt wieder Spoiler-Zone. Der Film, ab diesem Punkt, wird er so dumm.
Okay.
Er wird unglaublich scheiße. Soll ich dir das Ende erzählen? Ihr wollt ihn nicht sehen. Ich kann euch jetzt den ganzen Film erzählen und es wird total lustig. Und er soll nicht lustig sein, das ist das Problem. So, das ist eigentlich ein
Horrorfilm. Ich würde mal sagen, du kannst...
okay, ich
erzähle... Sag mal eher, was dich gestört
okay,
hat.
Okay, also folgendes. Der Sohn geht in den Wald, da ist eine Hexe. Das wird relativ schnell klar, da ist eine Hexe und die hat das Kind in einem Mörser zerhackt und sich damit eingerieben und dann ist sie wieder jung. Weiß nicht, okay. 26 und sieht aus wie ein Botox-Model.
Okay.
In alten Mittelalter-Klamotten. Und irgendwann geht der Junge halt, oder geht die alte Tochter, klingt wie so eine 90-Jährige, die älteste Tochter und der älteste Sohn, die gehen dann beide auf die Suche und suchen halt dieses Hexenhaus und eigentlich sind sie irgendwie auf der Jagd, keine Ahnung. Und auf jeden Fall finden sie halt dieses Hexenhaus und sie wird aber vom Pferd abgeworfen und liegt bewusstlos im Wald, das Pferd rennt weg und er steht halt vor diesem Hexenhaus so. Und dann kommt diese Hexe raus und die sieht halt aus wie halt ein Botox-Model und macht sich plötzlich einen ran und fängt an mit ihm so mit Zunge zu küssen und er ist halt so 14, sie 26 gefühlt und sie so schnitt. So, dann wacht die Tochter auf, so, fuck, ihr Bruder ist weg. So, scheiße, was macht sie jetzt? Okay, lass erstmal zurückrennen, also ihn erstmal suchen, dann nach Hause zurückrennen, der Vater ist auch komplett aufgelöst. Die Mutter ist super pissed, so, weil jetzt noch ein Kind weg ist. Dann fangen die Kinder, die beiden Kleinen, an zu schreien. Schwarzer Peter hat gesagt, du bist eine Hexe. So, also der redet anscheinend mit denen, keine Ahnung, oder sie bilden sich's ein. Dann irgendwann, nachts, taucht dieser Sohn wieder auf. Nackt, irgendwie im Ziegenstall, liegt halt komplett bewusstlos da, ist ganz klar besessen. Sie versuchen so eine Art Exorzismus, beziehungsweise sie beten. Er fängt plötzlich auch an zu beten, total zu schütteln. Also hat er halt so eine Art Exorzismus, so Exorzismus von Emily Rose oder sowas, hat so einen Touch gehabt. Und dann fangen plötzlich an, die Kinder zu zappeln. Das war total awkward, weil wir haben ihn halt auf Deutsch geguckt und die reden totalen Bullshit. Die reden halt so Bibel-Mittelalter-Gesabbel. Also es soll halt authentisch sein, aber es klingt halt einfach nur super dumm. Und vor allem sind die Synchronsprecher nicht so besonders gut. Und dann siehst du halt dort nur 4 Leute, die auf dem Boden liegen und rumzappeln und irgendwas beten. Und du denkst dir so, in was für einen Film bin ich gerade gegangen? So. Und ich muss gleich noch ein bisschen reden, es tut mir leid, es dauert ein bisschen jetzt. Und dann, das Ende ist, der Sohn stirbt und so alles wird auf die Tochter geschoben. So. Und dann wird beschlossen, okay, die Tochter wird an eine andere Familie verkauft. So, weil sie der Familie nicht mehr von Nutzen ist und sie wollen keine Hexe beherbergen. Dann wird sie mit den beiden kleinen Kindern zum Schwarzen Peter in den Hexenstall gesperrt. Und da kommt nachts die Hexe, killt die beiden Kinder und reißt dieses komplette Dach ab. Und sie wacht morgens so auf und so, okay, WTF, was ist jetzt? Oh scheiße, meine beiden Geschwister sind tot. Dann kommt der Vater raus, sieht so die beiden Leichen. Schwarzer Peter kommt, rammt ihn in so einen Holzstapel, er ist komplett aufgespießt, tot. Mutter kommt raus, du Hexe, greift sie mit dem Messer an. Sie bringt die Mutter um. Und sie steht so da, so komplett blutverschmiert. Und so, oh Gott, was mache ich jetzt? Ah. Und dann ist sie pennt sie nicht in der Hütte, in ihrem eigentlichen Haus, sondern in diesem Ziegenstall, wieder beim Schwarzen Peter. Und dann denkt sie sich so, okay, dann rufe ich jetzt den Teufel herbei. Weil ich habe meine ganze Familie umgebracht im Endeffekt und ich weiß nicht, ob ich eine Hexe bin oder nicht. So, und dann wird er die ganze Zeit so suggeriert, okay, der Schwarze Peter, also die kleinen Kinder, die haben sich das nur ausgedacht. Und dann plötzlich ist das so ein Zorro. Und dann steht so ein Typ in so schwarzen Reiterstiefeln da und umarmt sie so, oh, ich kann dir alles geben, was du willst, was du dir nur wünschst. Möchtest du reisen? Möchtest du den Geschmack von Butter im Mund? Und dann sind ohne Scheiß 10 Leute im Kino aufgestanden so, WTF? Der Geschmack von Butter? Klar, ich trade meine Seele auch immer gegen so einen Block Butter. So richtig geile Stulle. Und ab dann war halt der komplette Flair weg. Alle haben nur noch Witz gemacht. Du hast die ganze Zeit erwartet, okay, jetzt geht's gleich das Licht an. Und es war in Wirklichkeit ein Comedy-Film. Ohne Scheiß, das hat halt alles zerstört. So, möchtest du den Geschmack von Butter? So, dann hat sie anscheinend ihre Seele verkauft. Er führt sie in den Wald nachts. Nee, ist wirklich so. Sie verkauft ihre Seele, er führt sie in den Wald. Also nicht er, sondern wieder dieser Bock. Er redet plötzlich mit ihr. Und dann ist da ein riesiger Feuerhaufen, ein riesiges Lagerfeuer. Und ganz viele nackte Frauen beten da rum und fangen an rumzuschweben. Und sie guckt so in die Flammen, macht so. Und fliegt hoch. Ende vom Film. Und denkst du so: Was für ein Scheiß! Ich saß da anderthalb Stunden drin und es ist einfach nur der Überrotz. Ohne Witz, guckt euch diesen Film nicht an. Das ist der dümmste Scheiß. Entschuldigung, ich sollte nicht so vulgär sprechen. Der Film
ist ja kein Problem.
Der Film ist kompletter Müll.
Also ich würde sagen, von deiner Seite aus eher keine Empfehlung.
Nee, es ist aber ohne Scheiß. Also wenn ihr einen Film gucken wollt, der zum einen eine Art Doku ist, also das haben sie richtig gut hinbekommen. Es ist wirklich vom Flair her authentisch. Also so kann man sich das wirklich vorstellen, wie das damals war. Wenn ihr total unangenehme Szenen sehen wollt, mit Familienspannungen, du hast die Kälte wirklich gefühlt. Also die Bildgewalt war schon geil in dem Film.
Das sah im Trailer auch so gut
aus. Das war richtig gut. Das zieht sich durch den ganzen Film durch. Und wenn ihr dann einen Film sehen wollt, der durch einen Satz komplett kaputt gemacht werden wird, dann schaut euch den an. Er ist herrlich, wenn ihr nichts davon erwartet. Aber wenn ihr einen Horrorfilm erwartet, ist er super enttäuschend. Wenn ihr einen Actionfilm erwartet, ist er super enttäuschend.
Also mal ganz ehrlich,
wenn ihr einen Gore-Film erwartet, werdet ihr am Ende ein wenig befriedigt.
Wenn man jetzt noch reingeht, nachdem man das gehört hat...
Ihr könnt ihn als Trash-Film nehmen, dann ist er okay.
Dann hat man so unglaublich niedrige Erwartungen, da kann er nur gut werden.
Ja, aber ohne Scheiß.
Und man kennt halt die Story.
Das war so super lustig, weil wir sind dann halt alle raus und das Kino war voll. Also das war komplett ausverkauft und alle stehen so auf und alle reden so gegen, also auch mit Leuten, die man halt nicht kennt, so scheiß Butter, WTF und so. Der ganze Saal hat nur über diese Butter geredet. Also nicht, der Film war jetzt gut, der Film war jetzt schlecht.
Ganz ehrlich,
so, ich mochte
die Schauspieler. insgeheim war das Product Placement von der Butterindustrie.
Ja, genau.
Und wieder ein bisschen Werbung für Butter.
Genau.
Ja. So. Es gibt geheimes Product Placement für die Nudelindustrie in Kung Fu Panda 2, über
ganz
den
kurz,
ich jetzt
reden möchte. Ganz kurz, wie geht nochmal der Song von Ghostbusters?
Who you gonna call? Ghostbusters.
Kennt ihr Goat's Butter? Das ist so eine irische Butter.
Okay. Danke für diese Info, lieber Tim.
When the witch takes his arm in the neighborhood, who you gonna call? Goat's Butter.
Gar nicht mal so schlecht.
Ja, doch, doch. Okay, auf jeden Fall. Kung Fu Panda 2 möchte ich auch mitreden. Finde ich super.
Ja, den habe ich jetzt den habe ich vor kurzem erst gesehen. Den ersten habe ich vor einer Weile gesehen. Gibt es beide auf Netflix. Und das ist ein Animationsfilm von DreamWorks. Und es geht um diesen netten Panda, nämlich namens Po.
Namens Anus.
Anus, der griechische Krieger. Der ist ja im ersten Teil ist er zum, Achtung, Spoiler, zum Drachenkrieger aufgestiegen und kann eben super cooles Kung-Fu. Und ihr habt
diese Fingergriff?
Tolle Handbewegung, die ich gerade gemacht habe, nicht gesehen, weil es ein Audio-Podcast ist. Trotzdem mache ich sie.
Und man hört nur dieses komische Geräusch.
Ja, und das ist echt viel zu leise, als hätte man es gehört. Jedenfalls im zweiten Teil. Ja, okay, ich glaube, du kannst wieder aufhören. Im zweiten Teil gibt es einen Dude in China, der ganz China an sich reißen möchte, und zwar...
Kim Jong-un.
Es ist Kim Jong-un.
Als Pfau,
ja. Es ist also ein böser Pfau, und da gibt es noch ein bisschen andere Story so drumherum. Und jedenfalls möchte der China an sich reißen. Und es gibt noch einen zweiten Story-Strang, und zwar, dass Po langsam mal auffällt, dass dieser nette Vogel... der bei ihm, also der ihn großgezogen hat, nicht wirklich sein Vater ist. Hat ein bisschen gedauert, aber ihm fällt es dann auch mal auf.
Ja.
Jedenfalls kann ich sagen, dieser Film ist sehr sympathisch, wie auch der erste Teil schon, rein storytechnisch.
Aber ob schlechter, finde ich?
Minimal, würde ich sagen. Aber rein storytechnisch folgt er dem gleichen Muster, was halt so das Ganze ein bisschen schlechter macht. Aber ich finde, es geht trotzdem noch in Ordnung. Der Witz ist immer noch super. Bisschen weniger Witz, ein bisschen ernster, aber finde ich, hat trotzdem gepasst.
Ich musste echt heulen, als ich das gesehen habe, wie dieser kleine Panda in diesem
Boot wegfährt. Die Szene war so süß.
Die war so, aber auch ultra traurig. Ja, süß, ultra traurig. Ihr müsst euch, also die Mutter setzt Po in so einen Meerrettich-Bottich und er will halt gerade von ihr geknuddelt werden. Man sieht es aus seiner Sicht, so die beiden Hände, die so nach der Mutter greifen, und die Mutter weint und dreht sich um und im Hintergrund
kommen sagt die Wölfe. Sag mal nicht zu viel jetzt. Ja.
Auf jeden Fall.
Und
sie muss ihn auf jeden Fall weg. Bringen.
Weggeben, ja.
Ja. Und das Coole ist, irgendwann kommt er zurück an den Ort, wo das passiert ist.
Ja,
und
Achtung, Spoiler, sagen sie jetzt
mal. Naja, nicht wirklich, und er wird halt der Baba Bibu.
Ja, aber das gehört ja auch zur Story. Man muss immer vorsichtig sein
heute. Ja, aber es ist doch immer klar, bei Kung Fu Panda wird er halt ultra krass und da lernt er halt was essentiell für den Film ist. So, ich habe nichts gesagt.
Ja, gut. Dann sage ich jetzt was, und zwar zum nächsten Film, den ich gesehen habe. Den ich das zweite Mal gesehen habe, aber ehrlich gesagt, konnte ich mich nicht so viel erinnern. Ich glaube, ich habe den das erste Mal irgendwie im Halbschlaf gesehen. Jedenfalls wurde mir erst dieses Mal die Genialität bewusst. Denn ich habe Django Unchained gesehen. Damn Tarantino, damn. Back at it again with that awesome film. Fuck, das war richtig schlecht zitiert, egal. Mit diesem gebrochenen Englisch.
Damn Tarantino, back with it. Awesome Film. Ja.
Jedenfalls, in Django Unchained, in diesem 2 Stunden 45 Minuten langen, extrem guten Film.
Soll ich mir nochmal angucken, weil ich fand ihn doof.
Ja, ich fand ihn das erste Mal auch so, okay, war ein guter Film, aber war jetzt auch nichts Besonderes. Beim zweiten Mal wurde mir erst bewusst, wie gut er ist. Da musst du auch wirklich aufpassen, weil es sind so viele Kleinigkeiten, die im Film wieder aufgegriffen werden.
Okay, ja, ich war auch super müde, als ich ihn das erste Mal
gesehen habe. Irgendwie,
ich erinnere mich auch an nichts mehr eigentlich. Ich erinnere mich nur noch an die End-Baller-Bum-Bum-Szene.
Genau so war es bei mir auch. Der ist so viel besser als das, was du in Erinnerung hast. Jamie Foxx spielt genial, Christoph Waltz spielt genial, DiCaprio. Das ist einfach ein Cast, es macht so Spaß, den zuzuschauen. Und diese Dialoge sind so on point. Das ist Tarantino at its best. Da, kein Wort zu viel... Kein Wort zu wenig. Da ist sehr, sehr guter Humor drin. Da ist die Ernsthaftigkeit drin, wenn es eben um die ganze Sklaverei und so weiter geht. Da ist die Härte drin, die so ein Tarantino braucht. Das ist ein unglaublich guter Western. Ich mag diesen Film unglaublich gerne. Und ja, Django, es ist einfach, Django ist ein badass Motherfucker. Und
das macht, ist lustig, wäre, wenn man einen Western im Osten drehen würde.
Ja.
Da ist dann Ostern. Und dann geht es darum, der wirft jemand mit Eiern.
Mhm. Ist so diese Welt. Filmidee wurde euch präsentiert von dem...
Tim Productions.
Tim Productions.
Also eine Western... Lass mal kurz drüber reden, das wär super lustig. Stellt euch vor, ein Western im Osten.
Der Ostern heißt.
Das ist halt dieser Wortmischmasch aus Western und Osten.
Mhm.
Und das Ding ist halt, dass da jemand, also da gibt es einen Osterhasen und das ist der Bösewicht. Und dann gibt es jemand, also es gibt dort eine Osterhasen-Clique.
Mhm.
Da gibt es einen super Osterhasen, der will die Weltherrschaft. Aber das geht nicht so leicht, weil er ist im Osten und im Westen gibt es halt die Cowboys, die erschießen ihn sofort. Deswegen will er erstmal nur die Ostherrschaft.
Ja.
Und an Ostern will er die haben, weil er ist ja der Osterhase. Und dann gibt es noch so kleinere Osterhasen. Die ist ein Osternickel. Die sind schwarz.
Was?
Osterkarnickel.
Mhm, ja.
Je länger die Ohren, desto
ja.
härter vergoren.
Was?
Die sind auch Alkoholbrenner.
Okay.
Und nur die mit den längsten Ohren dürfen Alkohol brennen. Denn je länger die Ohren, desto härter vergoren. Und da wird...
Ja, cool. Okay,
jetzt gehen mir die Ideen aus. Vielleicht doch.
Ich komme zu einem Film, der, glaube ich, als Kind...
Unglaublich.
Der mir damals unglaublich gut gefallen hat. Und der ist auch unglaublich. Es geht nämlich um die Unglaublichen. Ich muss sagen, ich habe als Kind natürlich viele Filme gesehen und so weiter. Aber von den meisten vergisst man auch wieder viel. Also wenn ich jetzt so, keine Ahnung, an Ice Age denke, an den ersten, ich denke an die Charaktere, aber jetzt nicht an die Handlung. Das ist hier bei dem Film anders. Mir ist wirklich sehr viel noch in Erinnerung gewesen. Und als ich den geschaut habe, war es schön, diese Erinnerung wieder zu holen. Es geht nämlich um die Unglaublichen, wie eben gerade schon gesagt. Und da geht es um eine, jedenfalls um zwei Superhelden, die sich eben kennenlernen und dann, ja, eine Familie gründen. Und es ist aber so, dass sie auch Schaden angerichtet haben, als sie Superhelden waren. Und dann gesagt wurde, ja, ihr solltet das mal lieber lassen, weil sonst hier auf der Welt, wir sind da böse, wenn ihr einfach eure Superkräfte da benutzt. Und dann ziehen sie sich zurück und gründen eine Familie, haben eine Tochter, einen Sohn und ein Baby. Auch männlich, also sozusagen zwei Söhne und eine Tochter. Und die haben aber auch Superkräfte.
Eine Baby, das wäre dann weibliches Kind.
Ja. So. Sie haben alle Superkräfte, alle unterschiedliche. Also er ist halt unglaublich stark, sie ist sozusagen...
Total flexibel.
Ja, sehr flexibel. Die Bild? Tochter kann sich, die kann so ein Kraftfeld um sich machen und sich unsichtbar machen. Der und Sohn der Sohn ist einfach unglaublich schnell.
Und das Kind kann alles.
Ja, aber das ist ja eigentlich, kommt ja erst am Ende raus. Jedenfalls, er hatte, als er noch aktiv war, hatte er einen Fan. Und das ist so ein kleiner Junge gewesen und der wollte ihm halt helfen. Aber der hat einfach nur genervt und... der hatte halt keine Superkräfte, der hatte einfach nur Geld und hat sich dann so ein Jetpack gebaut und sowas. Und ja, jedenfalls, er selber hat halt 15 Jahre später, als er die Familie hat und so weiter, hat wieder Bock, irgendwie Superheld zu sein. Und der Bösewicht schleust das so ein bisschen ein, dass das alles zusammenkommt und dann findet eben die Story statt. So, man muss mal sagen, dieser Film ist von 2004, sieht heute noch unglaublich gut aus. Es ist wirklich beeindruckend, wie gut der aussieht. Da hat Pixar einfach mal wieder wunderbare Arbeit geleistet. Es ist eine Persiflage und eine Hommage an die ganzen...
Was ist eine Persiflage?
Ein ironischer Verschnitt. Ein ironischer Verschnitt. Weil man hat natürlich hier die klassischen Superhelden. Also das Kind ist ganz natürlich Flash. Aber der Film spielt halt, also ist rausgekommen, bevor dieser Hype für die ganzen Superheldenfilme kam. Also das mit den ganzen Marvel-Filmen, so mit Iron Man und so weiter, das kam ja alles nach 2004. Und der hat das alles davor schon gemacht und wenn man sich den heute anschaut, ist er auch eine super Parodie einfach auf diese ganzen Superheldenfilme, die jetzt erfolgreich sind, aber das halt schon 2004 und das macht die nochmal ein Stückchen besser, hat eine super Story, ist einfach super toll gezeichnet und alles animiert und ach, der ist, ich mag den Film sehr, wirklich. Als Kind habe ich ihn geliebt, ich mag ihn heute noch sehr. Der hat sogar einen Metascore von 90 und das für einen Animationsfilm ist schon sehr, sehr gut. Die deutschen Synchronstimmen sind sogar gut, hat ein 8er Rating auf IMDb, ist einfach ein toller Film, geht seine 2 Stunden, aber die vergehen wie im Flug. Und das liegt vielleicht auch am Writer, der Brad Bird heißt.
Bird is a bird, I wanna bird surfing.
So, dann hast du was Deutsches gesehen.
Genau.
Und es geht nicht um Nazis.
Nee.
Was hast du denn gesehen?
Mord mit Aussicht. Mit Bjarne Mädel, der den Tatortreiniger spielt.
Ein genialer Mensch.
Kennst du dieses, ganz kurz zwei Sachen noch zu Incredibles? Kennst du das Bild, wo die Mutter mit dem Oberkörper in der Küche ist und den Kindern was serviert?
Mhm.
Und dann der Vater schreit aus dem Schlafzimmer, Honey, come with your front, oder bring deinen Oberkörper wieder her, ich will ein paar andere Sachen ausprobieren. So.
Nee, ja. Kann ich nicht. Okay.
Auf jeden Fall. Ja. Also Mord mit Aussicht, darum geht's. Da geht's um eine Frau, die heißt Sophie Haas, die ist in der Kripo Köln, oder nee, in der Mordkommission Köln.
Hm.
Und die macht ihren Job extrem gut, soll eine Beförderung bekommen, wird dann aber von einem Mann weggeschnappt, weil sie irgendwie nervt. Wie auch in der Serie extrem.
Ja.
Und wird nach Hängarsch.
Ja, das ist super.
Wie Hängearsch, nur ohne E. Nach Hängarsch versetzt.
In die Eifel.
Genau, und da sind halt so die super Schlaffis. Und da passiert nichts. Vermeintlich. Und sie macht dort halt ihren Job und will eigentlich wieder zurück nach Köln. Und die Leute dort sind so richtig gesettelte, gut, so richtige Eifler halt einfach.
Ja.
Einfach, ja. Und,
sehr gemütlich alles.
Die Leute sind halt entweder super langsam oder dumm oder extrem exzentrisch. Also sie haben irgendwie irgendwelche charakterlichen Merkmale, die sie zwar sympathisch machen, aber auch unglaublich nervig. Und der einzige Charakter, der durchweg cool ist und auch irgendwie sympathisch, ist Bjarne Mädel, der heißt, was heißt? Fuck, ich hab
nicht.
Den Namen hatte ich eben noch wieder, genau. Also, wie heißt er nochmal?
Ich überlege gerade. Aber was ich nochmal so als Funfact nebenbei einbringen kann, während du über den Namen nachdenkst, den ich dir auch vielleicht mal zeigen kann. Bjarne Mädel hat hier in der Serie einen netten Bauch. Und den hat er in zum Beispiel der Tatortreiniger nicht so richtig.
Mhm.
Und er trainiert sich das wirklich immer ab und wieder an. Diesen Bauch finde ich für so was, ja, Banales dann doch recht viel Aufwand.
Mhm.
Aber ich habe bei der Serie auch schon ein paar Folgen gesehen, weil meine Mom die unglaublich gerne schaut. Und ich muss sagen, ja, Bjarne Mädel rettet das Ganze. Sonst ist es halt auch recht deutsch, muss man mal sagen, was jetzt nicht so ein Qualitätsmerkmal ist.
Nee, aber es ist eigentlich, also für Deutsch ist es super. So.
Ja, für Deutsch
ist es super. Es hat auch so den ähnlichen Touch wie Tatortreiniger. Es sind immer so ganz skurrile Situationen, die ihren eigenen Humor haben. Und dann wird der Humor nicht über Witze rübergebracht, sondern halt über Situationskomik.
Ja.
Und Bjarne Mädel spielt
Dietmar Schäfer.
Genau, Dietmar Schäfer, genau. Und dessen Frau... Die beiden, die Kombi ist einfach, es sind super süß und super lustig.
Ja.
Weil die ist so eine Allmutter, die sich um alle kümmert, aber auch ultra die Tratschfresse hat. Es ist super lustig. Es ist, und ja, es ist einfach geil. Müsst ihr gucken. Gibt's auf Netflix 3 Staffeln. Zwischen 8 und 9 Folgen oder sowas.
Das kann gut sein, ja. Also es sind insgesamt, haben sie jetzt mittlerweile über 30,
glaube ich. 39, genau. Ist jetzt auch fertig schon.
Ja.
Und es ist sehr sympathisch. Also kann man sich mal angucken. Es ist ein schönes Vorabendfernsehen. Fernsehen.
So, dann komme ich jetzt zum aktuellsten Film und auch eigentlich zu dem, über das momentan jeder spricht. Es geht um Warcraft The Beginning.
Du hast Warcraft gesagt.
Warcraft, ja. Das ist
Minecraft.
Ja.
Warcraft. Genau,
ja.
Das ist die World of Warcraft-Verfilmung aus dem Hause Blizzard. Das ist ihr erster kompletter Film.
Ja. Ja. Und ich habe den gesehen im Kino. So, man muss mal sagen, der Film hat einen unglaublich schlechten Metascore von 27. Rotten Tomatoes hat er, glaube ich, irgendwie 30% oder sowas.
Aber guck mal, er ist bei der Popularity auf Platz 2. Bei IMDb.
Ja, Platz momentan, zwei. Aber es ändert sich auch immer. Das ist einfach, weil er auch aktuell ist.
Ja, trotzdem 2.
Und hat bei IMDb eine Bewertung von 7,8. Mhm. Also das spaltet sich sehr. Und man kann runterbrechen... warum sich das so spaltet. Also der Film ist rein filmerisch gesehen nicht so gut. Normalerweise macht ein guter Film Show, don't tell. Also der zeigt dir die Sachen und erzählt sie dir nicht. Also nicht, oh mein Gott, der Präsident wurde getötet, sondern man sieht, wie der Präsident getötet wird.
Mhm.
Für ein ganz dummes Beispiel jetzt mal. Und das macht dieser Film halt nicht.
Oh mein Gott, es regnet!
Zum Beispiel hier werden Charaktere definiert, er ist so ein Badass. Und dann musst du halt glauben, okay, der ist ein Badass. Und du hast nie gesehen, dass er irgendwie ein Badass ist. Und das ist natürlich jetzt rein filmerisch nicht so gut. Davon haben sie ein paar Sachen. Man muss aber sagen, der Film sieht unglaublich gut aus.
Aber Es gab Kritik seitens der Fans von Blizzard, denn Blizzard hat bekanntlich für die ganzen Spiele einen unglaublichen Qualitätsstandard, was die Kurzsequenzen in Spielen angeht, die Trailer und diese Zwischensequenzen, die sehen einfach unfassbar gut aus. Also schaut euch mal den Trailer von Diablo 3, wie heißt denn das Add-on?
Ich weiß, welches du meinst.
Vom Diablo 3 Add-on an, das ist Wahnsinn, es sieht einfach unglaublich geil aus und auch jetzt die neuen
Videos von Over. Ganz ehrlich, aber die Kritik muss sehr leise gewesen sein, weil der sieht unglaublich gut aus.
Ja, aber er sieht im Vergleich zu diesem.
Naja, aber das Problem ist,
du musst es halt auf 100, wie viel Minuten hoch, 120, 123 Minuten hochziehen. Ja. Das ist halt schon krass.
Naja, aber nein, das Problem ist auch einfach, dass nicht alles halt CG ist wie in den Trailern. Hätten sie alles CG gemacht, wäre es unglaublich viel teurer geworden und es würde besser aussehen. Aber das, was halt CG ist, die schauspielerische Leistung von den Orks und so weiter, das sieht halt unglaublich gut aus. Ja.
Und Travis Fimmel, der den Ragnar in Vikings spielt, ist auch dabei.
Genau, und der spielt hier den Lothar.
Wenn ja, das richtig genau. Das Lustige ist, der hat noch nie von World of Warcraft vorher gehört.
Ah.
Also, bis er Dreh angefangen hat. Also, weißt du überhaupt, was du spielst? Also, was ist das? Also,
was? Okay, dann rede ich jetzt nochmal ein bisschen über die Handlung. Also, die Handlung ist recht einfach. Es gibt eben die Welt der Menschen, die auch alle zusammen friedlich leben. Und man sieht am Anfang nur, dass die Orks jetzt durch ein Portal in die Welt der Menschen kommen. Man erfährt später, das liegt daran, dass ihre Heimat zerstört ist. Und sie werden angeführt von Gul'dan. Und ja, sind jetzt dann eben in Azeroth. Und die müssen, also die Menschen werden jetzt angegriffen von den Orks und wollen so ein bisschen was dagegen machen. Und es gibt eben diese Fellmagie, die Orks kontrolliert, beziehungsweise mit denen Gul'dan die Orks kontrolliert. Und das ist sozusagen das Böse an sich, diese Fellmagie. Es dreht sich sehr viel um diese Magie. Und ja, ich möchte eigentlich gar nicht so viel mehr zur Handlung sagen, weil wenn ihr den Film seht,
das war schon relativ einfach.
Also das ist halt das Ding, wenn man nur diesen Film kennt, dann denkt man sich halt, ja okay, das ist das klassischste Fantasy-Ding überhaupt. Es gibt gut, böse, kämpfen. Ja, muss aber dazu sagen, es ist nicht alles, also das Ende ist jetzt auch nicht irgendwie, das ist ein Mini-Spoiler, gut gewinnt, alle sind happy, sondern da passieren vielleicht auch andere Dinge. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass der Film an sich, wenn man nichts um dieses ganze Universum herum kennt, okay ist. Dann ist es Action, dann ist es ein sehr schneller Film. Insgesamt, der fühlt sich nicht an wie 2 Stunden. Was eigentlich gut ist, aber in manchen Szenen hetzt er dann noch etwas sehr. Aber es ist einfach ein actiongeladener Film, mit dem man seinen Spaß haben kann. Da denkt man nicht zu viel drüber nach, hat man seinen Spaß, das ist in Ordnung. Wenn man jetzt die Spiele gespielt hat, dann hofft man auf mehr, auf weitere Filme. Und das haben sie auch offen gelassen. Sie wollen ja einen weiteren Film machen, wenn der hier erfolgreich genug ist.
Das fand ich auch scheiße, weil der Originalfilm heißt Warcraft und der heißt jetzt Warcraft The Beginning.
Im Deutschen.
Super dumm. Jetzt machen sie schon wieder einen deutschen, also machen sie einen englischen Titel als deutschen Titel. WTF? Warum?
Ja, da haben wir uns schon ein paar Mal drüber aufgeregt. So, die Kämpfe sehen sehr geil aus. Hier allerdings, also ich persönlich, erstens nicht schlecht, dass er ein 12er-Rating bekommen hat. Der hätte auch gut ab 16 rauskommen können. Ist ein bisschen schade, dass er kein 16er-Rating hat oder 18er, weil da gab es schon ein paar Szenen, wo das ganz nett gewesen wäre, das noch zu sehen, weil sie haben sich da schon gute Sachen einfallen lassen. Also, Kampfsequenzen super, der ist kurzweilig, allerdings ist da jetzt nicht so krass viel Story dahinter. Und für Leute, die sich halt nicht mit dem Warcraft-Universum auskennen, bietet er halt nicht so viel. Und das ist halt, glaube ich, eins der größten Probleme, die der Film hat. Trotzdem wird man hier gut unterhalten, wenn man nicht zu viel nachdenken möchte. Eine Sache. Ihr habt das jetzt wahrscheinlich angehört, wenn ihr noch da seid. Falls ihr das nochmal in Kurzfassung hören wollt, sagen wir mal eine Minute, dann geht doch einfach mal auf meinen YouTube-Kanal. youtube.com/flixblog.de, was ich auch verlinken werde. Da habe ich nämlich eine Review zu diesem Film gemacht, die genau eine Minute geht. Das war ganz schön. Ich hatte nämlich den Text geschrieben und so, okay, wie lang ist der? Eine Minute. Nice. Hat funktioniert, weil das war mein Ziel. Könnt ihr euch anschauen. Will ich vielleicht in Zukunft auch mal öfter machen. Vielleicht macht der Tim sowas ja auch mal, wenn er da Lust drauf hat.
Bin ich gerne dabei.
Könnten wir sogar einen eigenen Dorfkino-Kanal machen. Überlegen wir uns mal. Aber könnt ihr euch anschauen, nur so als kurze Info.
Dorffussel.
Was? So, dann kommen wir, bevor wir zu deinem letzten kommen, kommen wir noch zu einem, den du auch kennst, beziehungsweise gesehen hast. Eyes Wide Shut.
Ja, ein Film von Stanley Kubrick mit Tom Cruise und Nicole Kidman, die zu der Zeit sogar noch verheiratet waren.
Ah.
Und das Ding ist, das ist so ein, es ist einer der schlechteren Kubrick-Filme, auch, eine, auch glaube ich, der letzte sogar.
Glaube ich auch, ja. 1999.
Ja, war, glaube ich, 2000 ist er gestorben oder sowas. Mhm. Oder 99 sogar. Und es geht darum, ich weiß nicht, ist er Banker? Er ist reich, oder nee, Arzt. Genau, er ist Arzt. Tom Cruise spielt einen Typen, der ist Arzt. Und der
hat viel Geld.
Ja, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er genau dahin gekommen ist. Also auf jeden Fall über verschiedene Zufälle, die wirklich extrem zufällig sind, kommt er auf eine Art Untergrund.
Naja, okay, davor passiert einiges. Man muss sagen,
okay. Ich hab nicht mehr präsent.
Ja, also die Hauptstory ist diese Untergrund-Sex-Organisation, um es mal so runterzubrechen. Aber, und das ist der spannende Teil, das Problem bei dem Film ist, was mich so ein bisschen gestört hat, der lässt sich so unglaublich viel Zeit, bevor es spannend wird. Also in der ersten halben Stunde
passiert... Vor allem, bevor es lustig wird.
Ja. In der ersten halben bis dreiviertel Stunde passiert halt wirklich einfach nichts. Also so rein storymäßig. Sie unterhalten sich und dann nach 40 Minuten kommt
der
mal so
der Kubrick eigentlich.
Nach 40 Minuten kommt so der erste Kick, der die Story sozusagen anstößt. Und das ist, als Nicole Kidman davon erzählt, weil sie irgendwie... sie haben gerade einen geraucht und... Eigentlich ist alles gut, aber sie ist so ein bisschen unzufrieden. Und man weiß gar nicht, warum sie so wirklich unzufrieden ist. Sie hatte am Abend vorher irgendwie mit einem Typen geflirtet und ja, er halt auch. Und sie, ja, du kannst ja jeder haben. Und warum bist du nicht eifersüchtig, dass ich mit einem geflirtet habe? Und dann erzählt sie, dass sie im letzten Urlaub geträumt hat, wie sie einen von den Typen, den sie da gesehen hat, ordentlich flachlegt.
Mhm.
Und das macht ihn natürlich jetzt erstmal so ein bisschen stutzig, weil sie das auch so komplett komisch erzählt. Ist aber eine ganz gute Szene, ist schauspielerisch ganz gut.
Ja, sie dreht halt auch komplett am Rad.
Also ja, sie dreht komplett am Rad. Und daraufhin denkt er sich, warum gebe ich mir das jetzt gerade? Vielleicht sollte ich auch mal so ein bisschen meine Träume ausleben, auch wenn es bei ihr nur Träume sind. Es ist schon alles sehr weird, was sie da hat. Und dann kommt es eben zu diesem Untergrund-Sex-Ring-Ding.
Genau, aber auch eher, also er soll eigentlich gar nicht dabei sein, aber er rutscht irgendwie durch weiß ich nicht, er rutscht halt rein.
Ja.
Unter anderem durch eigene Dummheit und von diesem Ring darf halt niemand erfahren.
Ja.
Und ja.
Allerdings wird auch am Ende, es wird nie so alles komplett aufgelöst.
Genau, aber es hat am Ende einen ganz netten Twist. Also ihr solltet ihn euch mal angucken, der ist auf jeden Fall cool. Das würde aber nehmt Zeit mit und Geduld. Also,
ich würde jetzt zum Beispiel sagen, den muss man auch nicht sehen. Da verpasst man nämlich auch nicht. Weil ich fand den Twist oder das, fand ich jetzt ja nicht so gut, als das mit das
doch, ich fand, die, also ich fand ihn schon
zweieinhalb Stunden auch gerechtfertigt
hat. Doch, ich fand ihn gut. Also ich finde, es hat sich schon gelohnt. Und ich fand ihn auch am Anfang nicht langweilig, weil ich mag diese Erzählung, die eigentlich nichts sagt, aber die hat eine ziemlich präzise Situation bzw. eine Atmosphäre aufgebaut.
Ich mag das eigentlich
und auch nicht, aber es war nicht halt über, so nicht über Bild und nicht über irgendwelche, das ist mal passiert, sondern du erlebst ja im Endeffekt nur einen Abend mit denen mit.
Mhm.
Und übrigens auch mit
dem einen Deutschen, der bei Schules Manitou mitspielt, war es?
Sky Dumont.
Ach ja.
Sky Dumont, genau. Und der spielte auch mit, fand ich lustig,
ja.
Muss ich lachen, als ich ihn gesehen habe.
Sky,
lol. Okay, ja, auf jeden Fall, die Situation, also die Atmosphäre wird sehr präzise aufgebaut. Und zwar halt nicht über Bilder oder Erzählungen, was mal passiert ist oder was gerade ist, sondern einfach nur, indem man bei denen miterlebt,
wie das dann so ist.
Genau.
Ja, dann sind wir da wohl gespaltener Meinung. Dann kommen wir zu deinem letzten Film, und zwar geht es um das.
Ja, in mein vorletzter Film, ich habe es noch nicht aufgeschrieben, aber ich habe einen Film 500 Mal gesehen, über den will ich noch kurz reden.
Okay, dann das Experiment.
Genau, wie im Intro auch schon angesprochen, ein Film mit
Moritz Bleibtreu.
Genau, Moritz Bleibtreu mit relativ vielen sehr bekannten Leuten. Mit Danny Richter, mit Oliver Stokowski.
Wotan Wilke-Möhring.
Ja, der auch. Ralf Müller?
Ja, Ralf Müller anscheinend auch.
Ja, okay. Auf jeden Fall, es geht halt darum, es ist ein Psychologie-Experiment, bei dem Leute sich dort einschreiben können und die bekommen Geld, wenn sie das durchstehen, 14 Tage lang. Manche werden in die Rolle eines Gefängniswärters gesteckt, manche in die eines Insassen und sie müssen halt einfach 14 Tage auskommen. Und es, also die die Aufgabe der Wärter ist sozusagen, die Regeln durchzusetzen. Und wer Gewalt anwendet, fliegt raus und dann ist es gescheitert. Und die Insassen haben, glaube ich, die sollen einfach da sein, so, und die sollen es irgendwie halt mehr oder weniger ertragen. Und dann wird halt geguckt, okay, wie lange schaffen es die Leute, die kennen sich halt, die haben sich auch schon vorher ein bisschen angefreundet, wie lange schaffen die es, sich sozusagen mit ihrer Rolle abzufinden und sozusagen mit dem anderen auszukommen. Und es kommt halt schnell raus, okay, von den 14 Tagen, nach 2 ist alles komplett im Chaos und alles liegt komplett im Argen. Und es soll keine Gewalt angewendet werden, Teil wird extrem überdehnt.
Okay.
Also in sowohl psychologischer als auch körperlicher Sicht. Und es ist ziemlich drastisch. Es ist eine deutsche Verfilmung eines ursprünglich amerikanischen Films, der andere Sachen stärker zeigt als der deutsche Film, weil es ist nicht 1:1 kopiert, sondern es ist halt eine andere Interpretation davon. Und das wiederum war eine Verfilmung eines tatsächlichen Experiments, was gemacht wurde, was so ähnlich ablief, nur in extrem viel krasser. Also die haben sich irgendwie nach 2 Tagen schon umgebracht gehabt.
Okay, krass.
Und in die Richtung läuft das Experiment auch und es ist heftig. Es ist wirklich, wirklich heftig. Es ist auch extrem unangenehm. Unter anderem auch wegen der Kulisse. Haben zum Beispiel einen Essensraum, der komplett in Orange ist. Das macht dich wahnsinnig, wenn du das siehst. Das ist schlimm. Es ist auf jeden Fall ein sehr cooler Film. Und sollte man sich mal angucken. Es ist auch psychologisch sehr interessant. Und es ist übrigens psychologisch auch fundiert. Also beim Dreh waren auch Psychologen dabei, die gesagt haben, okay, die Szene müssen wir nochmal drehen. Keiner verhält sich so. Mach neu.
Okay.
Ja, sehr cool.
Gut, gut. Dann komme ich jetzt zu einer Serie, die ich dann doch, ich habe doch mal wieder eine Serie geschaut.
Luther.
Und zwar eine, von der ich unglaublich positiv überrascht bin. Es geht um Luther. Eine Serie der BBC. Ich stehe eh positiv BBC-Serien gegenüber. Und mal wieder hat mich die BBC nicht enttäuscht. Mit Idris Elba in der Hauptrolle, der einfach ein unglaublicher Badass ist. Aber auch wirklich, wirklich gut schauspielern kann. Und zwar geht es hier eben um DCI Luther. Detective Chief Inspector Luther. Und wie schon gesagt, er ist Detective, er ist also bei der Polizei und dort Kriminologe und arbeitet an Kriminalfällen. Und am Anfang wirkt es so, als wäre es a case a week, so Dr. House-mäßig. Also pro Woche haben wir einen Fall, den wir als Polizei abarbeiten. Und die sind halt ein bisschen heftiger, aber das war's. Man merkt aber langsam, okay, da gibt es auch irgendwo einen roten Faden. Und die Fälle ziehen sich vielleicht auch mal ein bisschen länger. Und ich muss sagen, also ich habe wirklich schon viel gesehen an Detektivzeug, an, ja, keine Ahnung, Krimis, bla. Die schaffen es hier wirklich nochmal interessante Fälle zu machen, die überraschend sind, an die man so auf keinen Fall gedacht hätte. Und das Finden des Täters, obwohl man schon weiß, wer es ist, spannend zu machen. Weil das ist so eine Sache, die die Serie macht, die viele andere nicht machen. Oft ist es bei Krimi so, ja, man weiß nicht, wer der Täter ist und dann sucht man halt und dann... Hier geht es auch ab und zu mal darum, dass die Täter halt... Man weiß, wer das ist und man muss sie halt einfach wirklich dann finden und sie dann auch stellen. Und da ist auch viel, dass es einfach so abgedrehte Täter sind und so weiter. Und das Staffelende von Staffel 1 ist wirklich, wirklich überragend gut. Das von 2 ist auch gut. Ich komme nicht an Staffel 1 ran. Aber ich habe Staffel 1 und 2 komplett gesehen. Bei 3 habe ich gerade angefangen. Und die ersten 3 gibt es auch auf Netflix. Es gibt insgesamt 4 Staffeln. Und die Serie ist jetzt dann leider auch vorbei. Also man weiß noch nicht, ob es irgendwann nochmal was anderes geben wird. Aber Staffel 4 ist erstmal abgeschlossen. Sie könnten es aber auch nochmal anfangen. Jedenfalls eine super Serie. Wer sich irgendwie auch nur für Krimiserien interessiert, schaut euch die bitte an. Das ist top of the notch. Das ist wirklich, wirklich gut.
Jetzt muss ich noch ganz kurz was einwerfen. Hat jetzt nichts mit Luther an sich zu tun, aber von dem Genre Serie und Kriminalserie. Und zwar kennt ihr wahrscheinlich Bloodline. Mhm. Läuft momentan auf Netflix, genau. Und das war ganz lustig. Ich war vor ein paar Monaten in Florida mit meinem Dad zusammen und wir waren in einem Hotel und haben halt mit irgendeinem Typen geredet und dann hat sich irgendwann rausgestellt, ach, das ist einer der Headwriter von Bloodline.
Oh, cool.
Und der hat so ein bisschen erzählt, was da drin halt, also nicht was da drin passiert, sondern was so seine Arbeit ist und dass er gerade zum Dreh fährt. in Florida, das spielt ja in Florida, und mein Dad schaut sich gerade die zweite Staffel an und ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber ich habe jetzt mal eine Folge mit ihm mitgeguckt. Ich wusste nicht, worum es geht. Ich wurde da ins kalte Wasser geworfen und es ist optisch super geil. Es sieht wahnsinnig gut aus. Die Charaktere sind dermaßen gut. Also es ist im Prinzip ein Florida Breaking Bad.
Okay, cool.
Ohne Meth. Und Lehrer. Aber auf jeden Fall, es hat so diese ein bisschen so ein Desperate Housewife Touch, dass du so eine Familie hast.
Ja, also ich habe die Story habe ich auch schon mal gelesen.
Von Intrigen zerfressen ist. Und es ist unglaublich brutal, aber auch unglaublich geil. Und die Dialoge sind super. Also es ist eine Wahnsinnsserie, die müsst ihr euch angucken. Ich fange jetzt, glaube ich, dieses Wochenende auch an, die mal zu
binden. Was ich noch zu Lufa dazu sagen will, man ist jetzt immer bei Kriminalserien, ja, so ein paar Staffeln, auch wenn es dann irgendwie... Also der rote Faden ist schon sehr stark, ja, seine Krawatte ist auch rot. Aber es sind nicht so viele Folgen. Also ihr habt in der ersten Staffel habt ihr 6 Folgen, in der zweiten habt ihr 4 und in der dritten auch wieder 4. Und ich glaube, in der vierten habt ihr auch 4 Folgen. Die gehen jeweils eine Stunde, aber die schauen sich weg wie noch was. Also das ist wirklich, wirklich sehr nett und gut anzuschauen. Dann habe ich einen Filmklassiker mal nachgeholt. Den hatte ich einfach irgendwie immer noch nie gesehen. Kam nicht dazu, war nicht so.
Schiefer.
Und zwar habe ich gesehen Der weiße Hai von 1975. Das Ding von Steven Spielberg.
Wenn man den Film rückwärts anguckt, sieht es aus, als würde da immer ein weißer Hai ankommen und so lange Leute ausspucken, bis sie den Strandbar eröffnen.
Das hast du aber auch schön aus dem Internet irgendwo abgelesen.
Ja.
Ja, und zwar geht es um eine kleine Insel und die leben halt vom Tourismus. Und da ist jetzt aber jemand gestorben, weil er von einem Hai gefressen wurde. Und der dortige Polizei, Kriminalkommissar, was auch immer, der jetzt neu ist, der kommt eben aus New York und für den ist das Landleben oder das Inselleben so ein bisschen neu und der möchte direkt einen Strand sperren und diesen Hai finden und die so, ja nee, aber das ist nicht so gut für Tourismus, wenn die wissen, dass hier ein Hai ist. Lass doch lieber mal die Leiche verschwinden. Das ist schon okay. Irgendwann kommt raus, also als sie dann einen Hai gefunden haben und ihn getötet, so, ja ups, war nicht der Richtige. Dann kommt so ein Haiologe? Ich war bestimmt kein Haiologe, aber da gibt es einen richtigen
Namen. Aus Haiti.
Nicht schlecht. Nicht schlecht.
Ein Hai-Praktiker.
Ja, jetzt wird es
schlechter.
Der Heiland. Der Heiland ist okay.
Aus Heiland.
Und der wird gespielt von Richard Dreyfuss. Der ist auch recht bekannt. Den kennt man unter anderem aus... Jetzt muss ich mal kurz schauen. Ich kenne ihn nämlich aus irgendeiner Serie, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Wenn ich die dann mal finde. Aus Weeds kenne ich den. Bei Weeds hat er mitgespielt. Jedenfalls, das ist alles sehr 70er. Merkt man auch. Mhm. Aber ist für damalige Verhältnisse ganz gut.
Ich fand den Film langweilig. Also
irgendwann werden sie halt vom weißen Hai angegriffen. Und das ist schon ganz gut gemacht. Heutige Verhältnisse passt halt nicht mehr so ganz. Aber es ist schon...
Hat auch einen extremen Blaustich, der Film.
Ja, alles sehr, sehr blau.
War ganz lustig, ich war in den Hollywood Studios mal und da haben sie die Steven Spielberg-Ecke und da fährt man mit so einem Auto durch so einen künstlichen See und greift so eine Hai-Attrappe an. Das ist so geil gemacht. Du hockst in diesem Wagen drin und dieser Wagen wird halt durchgeschüttelt von diesem Vieh, was voll in diesen Wagen reinrammt. Das ist ultra krass. Guck, du fährst da so, denkst du so, nichts Böses, plötzlich... bildet sich so ein Wasserberg links von dir und das Ding kracht in diesen Wagen rein. Das ist irre.
Schieß. So, jetzt kommt's, Leute. Jetzt rede ich über einen Film, der...
GZSZ auf 24 Stunden begrenzt.
Du, ich weiß nicht, wie ich es in Worte fassen will. Ich habe, kurz bevor wir zum Film an sich kommen, also, es gibt ja... Neben deutschen Filmen, neben französischen Filmen und so weiter gibt es also Hollywood. Filme. Hollywood ist sehr, sehr groß.
Bollywood?
Und Bollywood. So, ich habe noch nie einen Bollywood-Film gesehen. Bevor gleich. So, ich wusste, okay,
bevor
da wird...
Bevor gleich.
Deutsch wieder hier, 100 Punkte, nicht?
Mhm. Deutsch.
Jedenfalls habe ich davor noch nie einen gesehen gehabt. Ich wusste, die singen da und tanzen und das ist irgendwie dramatisch. So, jetzt habe ich dann, weil meine Freundin drauf bestanden hat, habe ich mit ihr diesen Film geschaut. So, ich habe gesagt, okay, ich bin offen
für Neues. Das ist ein Bollywood-Film.
Ja, ich bin offen für Neues. Ich schaue halt einen Bollywood-Film mit dir. Und ja, so, das ist mit dem Bollywood-Superstar überhaupt. Ich habe seinen Namen gleich.
Bolly.
Nein, aber das ist wirklich, das ist krass. Also,
haben die auch Preise? Wir verleihen den Bolly.
Warte, es ist...
Ich bin für mit Curry.
Shah Rukh Khan.
Ach, der Typ, ja, ja.
Der Typ spielt, glaube ich, in allen Bollywood-Filmen mit.
Der ist der Superstar bei denen. Meine Mom hat super viele Filme von dem. Ich finde sie alle scheiße. So. Hab sie nie gesehen.
Ich habe den jetzt gesehen. Und ich, wie gesagt, ich war offen für Neues. Bisschen abgeschreckt von der Länge. Der geht nämlich 3,5 Stunden. So. Heißt In guten wie in schweren Tagen. Ist von 2001. Wie gesagt, Bollywood-Film. Und ja, oh mein Gott. Diese 3,5 Stunden haben sie angefühlt wie 3,5 Tage. Dieser Film wollte nicht aufhören. Ich muss ganz sagen, ich habe eine Abneigung dagegen, wenn in Filmen getanzt oder gesungen wird und es kein Animationsfilm ist.
Das ist Bollywood perfekt.
Richtig. Da habe ich genau
das Richtige gesagt. Da wird gar nicht getanzt, da singt niemand. Nein. Es gibt keine Liebe und keine Inder.
Ja. Wow. Als
Racist. Yeah.
Racism. Nein, aber auch Musicals. Ich mag Musicals auch nicht. So. Okay, das ist.
Bist du nicht musikalisch?
Oh Gott. Lass mich zum Punkt kommen, ja?
Zum Punkt.
Dass da so Musik ist und dass sie tanzen, okay, ja, das habe ich dann irgendwann gesagt, ja, okay, das gehört zu Bollywood, ist okay, rechne ich jetzt mal nicht im Film an. So, wenn man jetzt diesen Film ohne das ganze Getanze und Gesinge betrachtet, ist es einfach einer. Die Story hättest du in einer Stunde erzählen können. Wirklich in einer Stunde, sagen wir, machst du es ein bisschen dramatischer, 1,5 Stunden. Hast 90 Minuten Film, jeder glücklich, lässt das Gesinge getanzt raus, hast du einen Film, der okay ist. So hast du aber ein Ding, was dich zieht wie ein Kaugummi. Jede Szene, ich glaube, ich habe noch nie einen Film gesehen, wo so viel geweint wird. Es ist einfach, dauernd weinen sie.
Hallo Schatz.
Genau so ist es. Der Bruder kommt zurück, war so eine Woche weg. Oh mein Gott, du bist wieder da, es ist so schön, wir lieben uns alle. Dieser Film ist so kitschig.
Hat Indien nicht so auch ein Problem mit Vergewaltigung und Inzest?
Wir lieben uns alle. Ja. Das, ja.
Ich habe mir eben überlegt, haben die dort Bollywagen?
Wow, ich rede mal weiter.
Entschuldigung.
Jedenfalls, es ist alles sehr, sehr kitschig. Und also meine Freundin mag es bei normalen Filmen nicht, aber das ist ja Bollywood, weil man ja auch es rede. Trotzdem ist es nicht okay, wenn die Kamera 2 Minuten auf seinem Gesicht bleibt, wo er einfach nur heult. Leute, ich will keinem Typen zuschauen, wie er heult.
Ich schon.
Und jedenfalls, alles ist over the top. Wenn sie sich lieben, dann lieben sie sich wie noch nie so
vor. Der oben
küssen
ist,
sich aber nicht ein einziges Mal auf dem Mund.
Wenn ist er auch over the top.
Oh nee, sorry, das ist alles zu viel. Und dann lese ich mir hier Reviews durch auf IMDb. Best Film ever. So viele 10 Reviews habe ich bei so einem Kackfilm noch nie gesehen. Sorry, ich würde ihm ja sogar noch 5 geben. Einfach weil die Story an sich ja ganz okay ist. Aber einfach viel zu lang gemacht. Und ich kann keine Bollywood-Filme mehr schauen. Das war mein erster und mein letzter Bollywood-Film. Und sorry, wenn ihr Bollywood-Filme mögt, aber das geht einfach nicht. Da fühlt man sich als Zuschauer für dumm gehalten. Wenn dir wird alles erklärt. Da ist dieses Show, Don't Tell. Nee, wir erzählen alles und wir zeigen alles. Wir haben nämlich ultra viel Zeit. Weil die Leute nichts zu tun haben in Indien. Keine Ahnung, warum die Filme so lang sind. Das ist schlimm. Sorry, jetzt, das Gott, war's.
Nehmen wir mal einen Tag frei. Ich will einen guten. Nee, ich will Kabi Kushi Kabi Gam gucken.
Oh. Ah. Nein, wie schlimm. Entschuldigung. Ja,
okay.
So.
Jetzt möchte ich noch kurz
über. Für mich war das ein sehr schwerer Tag, als ich in guten, vielen schweren Tagen gesehen habe.
In guten wie in extrem schweren Tagen.
Ja, extrem langen und schweren Tagen.
Ja.
So, wie du darfst.
Zugtagen.
Bin jetzt pisst und red nicht mehr.
Weißt du, was lang und schwer ist?
Tim, nein.
Ein Zug.
You got me, okay.
Okay, auf jeden Fall, ich habe noch einen Film gesehen. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern 500 Mal gefühlt.
Da waren es eigentlich nur 3 Mal.
Ich würde mir so gerne wünschen, dass Netflix irgendwie so einen Counter hätte, wie oft man Filme...
Ja, was hast du denn überhaupt gesehen?
Ich habe Doom super oft gesehen.
Den Film Doom?
Ja, der Film Doom. Und ohne Scheiß, der Film ist geil. Der Film ist einfach super. Der hat eine unglaublich... Also ich habe ja mal gesagt, der ist totaler Schrott.
Ja, also was den Metascore und das so Rating angeht bei IMDb, sieht es auch so aus.
Das Ding ist, der Film ist filmisch nicht gut. Aber es hat so diesen Tele 5 Flair.
Ja, so Trash halt.
Ja,
nicht aber ganz. Trash kann auch gut
ja,
sein.
Aber das muss ja nicht. Die Atmosphäre ist so geil und die Dialoge sind super lustig. Guck, die sind in so einer. Super gut. Gibt so eine. Also irgendwie, sie werden von einem Monster bedroht und das halbe Team ist schon weg. Und dann ist es so, okay, ihr müsst immer zu zweit bleiben. Bleibt immer zu zweit. Okay, sicher du mal hier die Ecke. Ich muss kacken. Der andere so, WTF? So, hä, willst du, dass ich mir in die Hose scheiße? Und dann geht er einfach. Geht kacken.
Oh Mann.
Und der andere so, fuck! Und wird gleich gekillt.
Okay.
Das ist sehr lustig. Und Dwayne The Rock Johnson ist halt auch noch nicht so krass aufgepumpt, sondern ist halt so, wiegt nur 160 Kilo, nicht 200. Das ist einfach geil. Also, es spielen auch lustigerweise Leute mit, die jetzt ziemlich berühmt sind.
Karl Urban, Dwayne The Rock Johnson und Rosamund Pike.
Ja.
Das ist auf jeden Fall eine Besetzung, die heute nicht mehr so billig zu haben werden
wie
damals wahrscheinlich.
War auch deren Anfang von 2005, wohl nicht ganz Anfang, aber es ist zumindest, wann war denn Herr der Ringe? Spielt Rosamund Pike nicht Galadriel in Herr der Ringe?
Nein, ich glaube nicht.
Nicht? Irgendwoher kenne ich das Gesicht. Aber auf jeden Fall, jeder findet sie hübsch und sie hat keinen BH in dem Film. Es hat so ein bisschen diesen Penny-Effekt. Ja.
Okay. Ja, so das
ist super gut. Also ich finde, also ich habe den so oft gesehen, aber immer nur bis so eine Stunde. Weil danach
kommt, ist zu viel.
Nee, danach habe ich mal was anderes gemacht. Das ist super, wenn ihr mal Hearthstone spielen wollt oder irgendwas zocken wollt, wo ihr euch nicht wirklich krass konzentrieren müsst. Wenn ihr keinen Shooter spielt, wenn ihr nichts Storylastiges spielt, dann schaut Doom nebenbei. Das ist super. Das ist so eine perfekte Hintergrund. Gebrabbel, Geballer und Geschreie ist es geil. Also, es ist auch super, wenn ihr total besoffen nach Hause kommt, ihr legt euch ins Sofa, nehmt euch ein Bier, vielleicht was zu essen und einen großen Schluck Wasser. Guckt diesen Film, es ist super, es ist schön. Es ist einfach ein lustiger Film und er ist nicht lustig gedacht, aber er ist doch manchmal lustig. Es gibt zum Beispiel so einen super notgeilen Typen in dem Team und dann so, okay, die Basis ist auf Code Red, niemand darf rein oder raus. Ich muss bei euch Mädels jetzt eine Ganzkörperuntersuchung durchführen. Also, nee, geh mal bitte. Dann kommt Rosamund Pike, sagt genau den gleichen Satz, die Basis unter Code Red, niemand darf rein oder raus, ich muss jetzt bei Ihnen eine Ganzkörperuntersuchung durchführen. Und dann begrüßen sie sich alle, dann so, hallo Samantha, hallo John. Dann sagt so ein Schwarzer aus dem Mikro so, hallo Samantha, und alle pissen ihn ultra an, dann so, hey Reaper, sag nicht, du hast diesen super geilen Arsch einfach gehen lassen, sie ist meine Schwester. Ach du Scheiße. Ja, ist ein sehr lustiger Film.
Schöne Dialoge.
Ha, 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 Schmarsch, brav.
So, dann kommen wir zu Much Wow.
Such Crap! Genau, ich habe dem Felix zwei Filme gezeigt.
Naja, das eine ist ein Trailer. Und das andere ist ein Kurzfilm.
Zwei Filme gezeigt. Sind zwei Videos gezeigt.
Zwei Videos.
So zwischen 4 und 5. Ich möchte so ein bisschen durchmoderieren. So, wie fandest du den Trailer? So, gehen wir erstmal auf den Trailer. So, dann haben wir den Trailer weg, so wie die Grundstruktur unseres Podcasts auch aufgebaut ist. Wie fandest du denn den Trailer von Dawn of the Planet of the Zombies and the Giant Killer Plants and some Serious Acid?
HD.
Das ist nicht der Name.
Oh, danke.
Was ja, lustig wäre, du würdest HD hinschreiben und dann nochmal in Klammern hinten dran HD.
HD, HD.
Und dann LP noch.
HD, 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 HD. So, ich fand den okay.
Er sah ein bisschen aus wie
Left 4 Dead
3, oder?
Wie ein Computerspiel.
Also die Story ist halt so, es gibt einen Typ, der hat diesen Trailer halt gemacht, einfach nur so aus Scheiß und ein bisschen diese Machete-Story, so die Leute fanden es dann super geil und wollten ihm Geld geben dafür, dass er es macht und er fängt es wahrscheinlich wirklich an, also wird diesen Film drehen. Das Ding ist nur, dass der Film halt aus, also der Trailer sieht halt aus wie, naja, es sieht ein bisschen aus wie Left 4 Dead 3 Trailer, so ein bisschen. Und die Story ist halt die, das Internet, also irgendwie ist das Internet zusammengebrochen, die Leute sind wahnsinnig geworden.
Facebook.
Auch Facebook. Und sind deswegen wahnsinnig geworden und werden sozusagen zu Sozialzombies, aber sie sind eigentlich Zombies. Und nebenbei ist plötzlich eine Riesenpflanze, die alles tötet, plötzlich da.
Ja.
Und, das ist ein Problem. Und mehr wird da drin nicht erklärt. Du siehst halt nur die ganze Zeit diese Pflanze und halt irgendwelche Zombies, die halt irgendwie über den Haufen geballert, geschossen, gefallen
werden. Wenn man weiß, dass es von allem ist, ist es beeindruckend.
Es ist unglaublich. Dafür sieht super gut aus. Ansonsten ist es so meh. Aber ihr müsst euch den Trailer mal angucken. Es ist, und auch ein bisschen den Film verfolgen, ist ganz lustig. Also schaut euch Dawn of the Planet of the Zombies and the Giant Killer Plants on some Serious Acid an.
Ja, ist so. Natürlich auch bei uns auf der Seite
verlinkt. Genau. Und den zweiten Film, oder beziehungsweise den ersten Kurzfilm, den ich hier gezeigt habe, der heißt The Gift. Nicht der Film von...
Der vor kurzem rauskam.
Genau, sondern...
Ist ein Kurzfilm.
Ja, sondern es ist ein Kurzfilm, genau. CGI animated von The CG Bros. Von Blur.
Mhm. Ging fast 5 Minuten.
Ja.
Und...
Wie fandest du ihn?
Ich fand ihn gut und ich hätte gerne mehr davon gesehen.
Wäre ultra geil, wenn es so die Anfangsszene von einem Film wäre, oder?
Ja, wäre auf jeden Fall eine coole Szene.
Also es spielt in Russland und ein Typ in so in dieser typischen, was ist Sowjet-Rüstung, ja, Umhang, Tarnung, Uniform?
Uniform.
Ja. Uniform. Trägt halt so ein komisches Geschenk halt irgendwie durch die Gegend und trägt es halt so einen Typen, der in einem Herrenhaus wohnt, was unglaublich toll, das sieht aus wie ein Palast von innen. Und da gibt es dann einen Cyborg-Diener, der leitet ihn durch das Haus und zu dem Hausherren hin. Und der macht das Ding auf und sagt so, it's beautiful. Also auf Russisch halt so. Also,
ey, hör auf, die Leute zu beleidigen. Finde ich nicht okay.
Blä. Auf jeden Fall...
Ja, aber so, ich muss jetzt nicht die ganze Story vom
auf jeden Fall.
Weil so viel mehr gibt es da jetzt halt
nicht. Auf jeden Fall wird der Typ umgebracht und der Diener klaut dieses Teil und wird niedergeschossen. So. Und es verschwindet im Fluss.
Jetzt hast du die ganze Story erzählt.
Ja, mehr passiert da nicht. Es geht ja darum, dass. Er ist optisch super. Dieser Roboter sieht super geil aus. Ihr müsst euch ihn einfach angucken. Er ist als. Ich verspreche euch, es wird der erste Link sein auf der Webseite.
Echt?
Musst du, sonst schlage ich dich.
Okay.
Der ist cool. Also, The Gift.
Ja, dann das, nee, gell?
Nee.
Dann,
genau das hier.
Pale Blue Dot. Wo ist der?
Also, kennt ihr Carl Sagan?
Ist gut, also Fragen zu stellen und auf Antworten zu warten.
Nee, du hättest jetzt über die Fresse halten sollen, dann hätten ich gewartet und so. Und da ist niemand, lol. Oh, vorläufig, den Witz hat doch niemand gebracht. Also, Pale Blue Dot ist eine Erzählung von Carl Sagan. Der ist im Prinzip, sagen wir mal, der Vorgänger von Neil deGrasse Tyson. Falls ihr den nicht kennt, das ist die schwarze Version von unserem Harald Lesch. Falls ihr den nicht kennt, dann ist das so. Aber auf jeden Fall, der Typ kann super gut reden, ist ein Physiker, konnte, der ist tot. Und der hat halt in den 70ern eine Tonaufnahme gemacht und einen Text geschrieben. Und da gab es dann ein Video dazu, was im Prinzip die Wichtigkeit unserer Erde, es klingt so voll nach Öko-Gelaber, also es geht halt darum, warum die Erde für uns besonders ist.
Ja.
Es ist schwer zu, man kann es eigentlich nicht beschreiben, was er genau damit aussagen will.
Also, naja, doch, also ich finde, die Aussage ist relativ klar. Wir Menschen sind im Gegensatz zu dem ganzen Universum, bla, relativ unwichtig.
Genau, eigentlich alles, was wir machen, ist super unwichtig.
Ja, und aber, wir sollten dann wenigstens unsere Erde gut behandeln, weil es alles ist, was wir haben.
Okay, schön zusammengefasst, danke. So, und jedenfalls hat jemand, der Tingzi vor einem Jahr, genau genommen vor 9 Jahren, ist nur jetzt hochgeladen worden, vor 9 Jahren hat einer eine Animation dazu gemacht, die halt super geil aussieht.
Ja, die begleitet den Text sehr schön.
Wunderbar. Und dann hast du halt diese richtig markante Stimme im Hintergrund, die diese Geschichte erzählt, diesen kurzen Text. Da ist auch noch ein relativ kurzes Video, dauert 3 Minuten 50 oder so. Mhm. Sieht wunderschön aus und es ist einfach auch künstlerisch toll. Also es ist einfach auch eine geile Geschichte und es hat was Bewegendes, was Inspirierendes und
was sexuelle Message,
die das Leben versüßt.
Schön. Ja, das war's dann mit dieser Episode des Dorfkino-Podcasts. Wir würden uns darüber freuen, wenn ihr doch mal bei uns bei Facebook vorbeischaut. Da passiert ab und zu was.
Ja, ich habe jetzt schon mal unsere Banner neu gemacht.
Ja, das Logo ist nicht endgültig, dann machen wir noch was Neues.
Ja,
wir
müssen
nur neue Fotos aufnehmen.
Ja, genau. Aber
wir sehen beide scheiße aus, das Problem. Ja, das
ist echt ein Problem. Schreibt mal rein, ob ihr es gut findet, ob ihr Änderungswünsche haben wollt.
Ja, Schönheits-OPs oder so vielleicht. Dann könnten wir das auch ändern.
Das war extrem lustig.
Ja.
Nee, im Ernst, schreibt mal rein, ob ihr irgendwas, ob ihr es gut findet oder ob ihr, naja, das alte nicht, gab vorhin nichts. Oder ob ihr was Neues haben wollt oder irgendwie. Ja. Macht was passieren auf Facebook.
Ja, genau. Da könnt ihr vorbeischauen.
Und liken, teilen, favorisieren, abonnieren, retweet.
Entschuldigung. Retweet auf Facebook, immer gut. So, wie gesagt, der Tim hat, hat auch noch einen YouTube-Kanal, wo er ab und zu Gaming-Videos macht.
Ja, da wird jetzt, ich habe gerade Abi geschrieben, deswegen hatte ich wenig Zeit. Ab jetzt kommt wieder regelmäßig. Bald kommt Lego Star Wars The Force Awakens.
Sweet. Nice. Ist natürlich verlinkt auf unserer Homepage. Ich habe noch einen Gaming-Podcast mit zwei weiteren Freunden, der Pixel-Stammtisch. Einfach auf pixelstammtisch.de, mehr müsst ihr da nicht machen. Könnt euch anhören, wenn ihr Bock drauf habt. Und ich mache wieder YouTube-Videos. Nach 2 Jahren Abstinenz mache ich wieder YouTube-Videos. So Technik-Videos, habe jetzt auch das 1 Minute lange Warcraft-Review gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr einfach mal reinschaut. Einfach auch nach flixblog.de suchen, ist jetzt nicht so schwierig. Da braucht ihr auch keinen Link für. Das war's dann mit dieser Episode. Wir bedanken uns fürs Zuhören und würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Dorfkino. Bis dahin, ciao.
Ciao.